Ich werde nur beten zu Anfang. Bin ich da mit dem Mikrofon? Okay. Ja, Herr Jesus, dein Wort bleibt, so wie wir es gesungen haben, weil du der Zuverlässige bist. Du kümmerst dich um uns, du führst die ganze Weltgeschichte an dein Ziel. Und ich bitte dich, dass du uns heute segnest, dass wir dich mehr kennenlernen dürfen und dass wir dir mehr vertrauen, lernen und üben, heute, wenn wir dein Wort anschauen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, in Großbritannien gibt es Bannzonen um Gebäude, in denen Abtreibungen durchgeführt werden. Das ist ein bisschen auch bei uns jetzt so möglicherweise im Kommen. Und innerhalb dieser Bannzonen ist zum Beispiel Gebet auch in Gedanken eine Straftat, eine richtige Straftat, für die man auch ins Gefängnis kommen kann. Wenn man also still in Gedanken zu nah bei einem Abtreibungszentrum ist und man betet und man sagt, dass man betet, wenn man gefragt wird von der Polizei, dann wird man mitgenommen. Wenn man das nicht sagen würde, was aber natürlich ein Widerspruch in sich wäre, wäre kein Problem. Also man kann denken, was man will, aber beten darf man nicht. Wenn ihr denkt, das ist wirklich ganz, ganz arg und weit hergeholt, es sind tatsächlich jetzt zwei Leute in England in ganz große Schwierigkeiten gekommen, genau durch diese Sache. Weiters gibt es noch andere Dinge, die verboten sind, zum Beispiel Bibellesen, sich bekreuzigen oder sich niederzuknien. Also es ist alles zu vermeiden, was jemand anderem unangenehme Gefühle bereiten könnte. Das ist in manchen Gebieten in Großbritannien jetzt wirklich zumindest verordnungsmäßig geregelt, aber ich denke, es ist wirklich die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen worden. Und sowas sind, ich sage einmal, Wolken am Himmel. Vielleicht kleine, weil wir wissen nicht, wie der Herr das weiterentwickeln lassen wird, aber eines wissen wir sicher, der Wind wird früher oder später sehr rau werden und der Herr will, dass wir darauf vorbereitet sind. Und dafür ist auch das heutige Bibelwort, um uns Vertrauen auf ihn zu lehren, um uns zu stärken in dem, dass wir einfach das immer mehr verinnerlichen. Er ist zuverlässig, sein Wort bleibt das, was er ankündigt, wird sein und vor allem das Ziel der Weltgeschichte steht schon fest. Wie es aber in welchen Wellenbewegungen es darauf hingeht, das wissen wir nicht und ja, sicher wünscht sich jeder von uns, dass es zu unseren Lebzeiten zumindest, wenn man so egoistisch ist, noch irgendwie komfortabel bleibt. Also wir sollen ständig in unserem Vertrauen auf den Herrn wachsen. Und wie geschieht das? Indem wir ihn immer besser kennenlernen, weil er der Vertrauenswürdige ist, der Vertrauenswürdige. Und das ist auch in unserer unserem heutigen Bibelabschnitt drinnen, diese Aussage, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Das heißt, es geht darum, ihn zu kennen. das war auch das Gebet vorher, das Ernste schenkt, dass wir ihn mehr bewundern, indem wir das anschauen, was er uns angekündigt hat und wie das eingetreten ist. Wir nähern uns in der Predigtserie, die wir jetzt haben, ja dem Ende, und zwar schon dem Ende der zweiten Hälfte von Daniel. Und Gott zeigt uns ja in diesem Buch so deutlich, dass er es ist, der die Weltgeschichte an sein Ziel bringt, an das Ziel, das er beschlossen hat. In der zweiten Hälfte des Buches von Daniel, weil eben es hat zwei sehr symmetrische Hälften, haben wir ja wieder einen Überblick bekommen, so wie schon in der ersten Hälfte, über die ganze Weltgeschichte. Aber in der zweiten Hälfte ist es nicht anhand eines Menschen wie in der ersten Hälfte, sondern anhand von Tieren. Und auch darin liegt ganz viel Bedeutung, weil im Gegensatz zu Menschen symbolisieren die Tiere, dass Staaten mehr oder weniger morallos sind. Es geht um Macht, um Bestehen des Staatsgebildes, und das Verhalten ist oft wirklich einzig durch Machtüberlegungen bestimmt. Und wir sind jetzt eben im fünften und das heißt letzten Abschnitt der zweiten Hälfte von Daniel. Das ist das Kapitel 10, 11 und 12. Das ist ein Abschnitt. Und das schauen wir uns jetzt an. Vorher noch eine kurze Wiederholung. In Kapitel 10 haben wir gesehen, wie der Daniel fastet und betet, und dann sieht er diesen Mann oberhalb des Flusses, wo eben auch der Amando vorhin erzählt hat, und das ist der Herr, so wie er beschrieben ist da, und er wird ohnmächtig von dieser Erscheinung. Dann stärkt ihn ein Engel und bereitet ihn auf die Botschaft vor. Und jetzt haben wir in Kapitel 11 dann den Inhalt der Botschaft, den der Engel dem Daniel da sagt. Und ein besonderer Schwerpunkt in dieser Botschaft liegt auf einem bestimmten König, der heißt Antiochus Epiphanes, den Namen werden die meisten kennen oder zumindest sehr viele. Und dann geht es direkt über, und auch ein nicht wesentliches Gewicht liegt dann auf der Zeit des Endes, wo dann der Antichrist wieder in einigen Eigenschaften beschrieben ist. Und im Kapitel 12, was eben das Ende dann vom Buch Daniel ist, sehen wir wieder diesen Mann oberhalb des Flusses. Das ist sozusagen auch das, was das zusammenbindet, 10, 11 und 12. Und dort erfahren wir, die Zeit ist begrenzt. Auch wenn es noch so schrecklich ist, die Zeit ist begrenzt. Ja, diese Vision hat der Daniel im dritten Regierungsjahr des Kyros bekommen, und das ist circa das Jahr 536 vor Christus. Die Geschehnisse, die da berichtet sind, decken einen Zeitraum von zunächst einmal etwas mehr als 350 Jahren ab, und bevor es sich mit dem Antichristen dann in die weite Zukunft erstreckt. Aber das ist gut, dass wir das jetzt schon vor Augen haben. Da werden, ein Kommentator schreibt, 135 Prophetien gegeben in diesem Abschnitt, die einen Zeitraum von mehr als 350 Jahren beschreiben. Und alle sind präzisest erfüllt. Und das schauen wir uns jetzt an. Das ist auch übrigens einer der ganz großen Kritikpunkte derer, die nicht wollen, dass das wahr ist. weil sie sagen, es ist unmöglich, was so genau vorherzusagen. Ja, für einen Menschen sicher, aber eben nicht für Gott. Und das ganze Kapitel hindurch gibt es eine Sache, und zwar, dass man immer wieder sehen, Israel ist scheinbar, aber nur scheinbar, rein ein hilfloser Spielball der Mächtigen. Das wird sich uns dann im Verlauf, wenn wir es anschauen, genauer erschließen. Der Engel beginnt also: Nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Und da bezieht er sich auf, was er kurz vorher gesagt hat, wo er von einem Buch der Wahrheit gesprochen hat. Das ist nicht das, was schon in der Bibel damals geoffenbart war, sondern das ist, was Gott beschlossen hat. Darum wird es auch nicht geändert werden. Und was jetzt dem Daniel geoffenbart wird. Und er sagt ihm, also siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, von dem Zeitpunkt weg, wo sie sich jetzt befinden. Und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Das ist so präzise eingetreten. Es gibt da über diese historischen Dinge keine Diskussion, auch nicht von Leuten, denen das nicht so ganz recht ist, dass das alles so präzise übereinstimmt, diese Beschreibung da in Daniel und der Geschichte. Dieser König, dieser vierte, das ist der Ahasverus oder Xerxes, und der hat von 486 bis 465 regiert. Also die Zahlen braucht ihr euch nicht genau merken, aber dass ihr ein Gefühl habt, wie wir da durch die Jahrhunderte so durchgeführt werden jetzt. Und er hat immensen Reichtum aufgehäuft, weil er Steuern eingehoben hat. Und dann hat er sich mit Hilfe dieses Reichtums eben gegen Griechenland gewendet. Das ist aber nicht gut ausgegangen. Und die Griechen haben das nie vergessen. Also nicht gut ausgegangen für den Xerxes. Die Griechen haben ihn abwehren können, aber er hat viel Zerstörung angerichtet. Ich sehe da hinten den Text, ganz toll. Okay. Was wir heute am Anfang entdeckt haben, ich bin davon ausgegangen, ich kann euch mit dem Pointer so schön zeigen, auf was wir hinschauen wollen. Das sehen leider die Teilnehmer im Livestream nicht. Das sieht man wirklich nur da auf der Leinwand. Aufgrund der Verschaltung der Bilder ist das so. Und das heißt, für die Teilnehmer im Livestream ist jetzt ziemlich genau zum Schauen, wer ist jeweils gemeint. Dann, es wird aber ein tapferer König auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Dieser tapfere König ist der Alexander, wir nennen ihn der Große, die Iraner sagen der Eroberer. Und das, wir sind jetzt schon circa 200 Jahre nach der Vision, die der Daniel bekommt. Und im 333 hat der Alexander der Große die Perser unter Darius dem Dritten ganz fürchterlich besiegt und ist dann durchmarschiert bis nach Indien, den Norden von Indien. Und die Vision geht weiter, aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen und nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seine Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat, denn sein Reich wird ausgerissen und anderen zuteil als jenen. Die jenen sind seine Nachkommen da. Also diesen Machtübergang von den Persern auf die Griechen, das ist dem Daniel ja schon vorher geoffenbart worden, aber jetzt ist es eben genauer und in weiterer Folge mit den direkten Auswirkungen auf Israel. Und der Alexander eben, der hat ja wirklich in nur 10 Jahren ein größeres Reich da erobert als die alle vor ihm. Und er ist aber nur 33 Jahre alt geworden und darum ist es genauso gekommen, wie es da angekündigt ist. So wie sein Reich aufkommt, wird es zerbrechen und nach den 4 Himmelsrichtungen zerteilt werden. Das war nämlich so, alle in Frage kommenden, einigermaßen legitimen Thronnachfolger sind ermordet worden. Und es ist ein großer Kampf entbrannt, wer die Thronfolge haben wird. Und das ist letztendlich so gelöst worden, dass 4 Generäle aus seiner Armee, es hat aber viel mehr gegeben, also das war nicht sowieso, dass das 4 waren und dann da nach den 4 Himmelsrichtungen zerteilt wird, das waren mehr, aber die 4 sind übergeblieben. Und das 2 davon sind für Israel eben sehr wesentlich. Eines dieser Reiche ist südwestlich von Israel, eben in Ägypten. Und das ist die Dynastie der Ptolemäer waren. Der erste war ein General, der hat sich dann König genannt nach einer Zeit. Und das haben dann alle gemacht, die anderen Generäle auch von den 4. Und im Nordosten ist ja Syrien und das ein riesiges Reich da dahinter damals. Das sind die Seleukiden. Also wir haben die Ptolemäer im Süden. Die werden in der Folge immer als der König des Südens bezeichnet. Und die Seleukiden im Norden, der König des Nordens. Und wie wir sehen, das ist total präzise in der Beschreibung, aber die Personen wechseln, weil das geht ja über viele Generationen. Und die Beschreibung sehen wir da, also mein Weiterschalten tut nicht. Danke. Und der König des Südens, das ist jetzt dieser General, der Ptolemäus, der sich König nennt inzwischen dann, wird erstarken, aber von seinen Fürsten, die seinen ist der Alexander, von Alexanders Fürsten, wird einer, das ist der Seleukus der Erste, dann noch stärker werden als er, das ist der König des Südens, und eine Herrschaft begründen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Also ihr seht, die Beschreibung ist total präzise, aber im Vorhinein wäre das nicht ganz leicht verstehbar. Aber nachdem wir wissen, wie die Geschichte ist, sehen wir, es ist ganz genau beschrieben gewesen. So wie es eben ist, das habe ich vor kurzem einmal wo gelesen, Prophetie zuverlässig zu deuten, ist im Nachhinein, um zu erkennen, stimmt, Gott hat es angekündigt. Und damit wir stärker werden im Vertrauen auf ihn. Außer die ganz groben Züge, da wissen wir eben nicht genau, wie es ist. Aber dass es so ist, das wissen wir. Ja, also jetzt geht's weiter. Nach Jahren, das ist ziemlich viel später, werden sie sich verbünden, weil sie sehen, die Konfliktgefahr nimmt zu. Und die Tochter des Königs des Südens wird zu dem König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zustande zu bringen. Der Süden beginnt ein bisschen stärker als der Norden am Anfang, aber der Norden breitet sich schneller aus. Und um die Konfliktgefahr zu vermindern, machen Sie Folgendes, der König des Nordens zu dieser Zeit, das ist jetzt ein Enkelsohn von dem ursprünglichen General im Norden, heiratet die Berenike, die Tochter des zu Königs des Südens, das ist Ptolemäus der Zweite, der Sohn vom General. Das Problem ist, der König des Nordens war verheiratet. Das hat er gelöst, indem er sich kurzerhand scheiden hat lassen. Und dann passiert das Folgende eben. Aber sie wird die Macht nicht behalten. Die sie ist die Tochter, die da kommt, um das Bündnis zu etablieren. Auch er wird nicht bestehen, noch seine Macht, sondern sie wird dahingegeben, sie und die sie kommen ließen und der sie gezeugt hat und der sie eine Zeit lang zur Frau genommen hatte. Die werden alle ermordet, vermutlich durch Vergiften. Und zwar macht es die erste Ehefrau des Königs. Dadurch bleiben da ziemlich wenige jetzt über. Dann gibt es im Norden einen neuen König und im Süden. Im Süden ist es ein Bruder von dieser Königin. Wenn du bitte weiterschaltest, ja. Es wird aber ein Schößling aus der gleichen Wurzel. Die Wurzel von der Tochter, der sie entstammte, an seine Stelle treten, an die Stelle des ursprünglichen Königs des Südens und wird gegen das Heer zu Feld ziehen. Das ist übrigens schon der dritte syrische Krieg jetzt da. Ja, er wird in die Festung des Königs des Nordens eindringen und sie siegreich überwältigen. Das heißt, die Ägypter oder die Ptolemäer machen Krieg gegen die Seleukiden und gewinnen zunächst und nehmen ganz viel Beute mit, was wir da im Vers 8 sehen. Auch ihre Götter, das sind die Götter des Königs des Nordens, samt ihren gegossenen Bildern und kostbaren goldenen und silbernen Geräten, wird er, der König des Südens, in die Gefangenschaft nach Ägypten bringen. Er wird auch einige Jahre vor dem König des Nordens standhalten. So ist es gewesen, ungefähr 4 Jahre waren das dann. Weiter geht's da mit Vers 9. Dieser, das ist der König des Nordens, wird zwar in das Reich des Königs des Südens eindringen, das heißt, den Seleukiden, denen hat es nicht gefallen, dass da die Ptolemäer so gekommen sind und so viel Beute mitgenommen haben. Und jetzt dringen sie nach Süden ein, aber sie kehren wieder zurück. Aber seine Söhne, das sind 2 Söhne von dem König des Nordens, rüsten sich zum Krieg und kommen mit einer gewaltigen Streitkraft nach Süden und sie überfluten den König des Südens da komplett bis ziemlich nah zu ihm hin. 11, bitte weiterschalten. Und der König des Südens wird darüber erbittert sein und ausziehen und mit jenem, dem König des Nordens, kämpfen. Dieser wird zwar ein großes Heer aufstellen, aber die Menge wird in die Hand des Königs des Südens gegeben werden. Und wenn die Menge weggenommen wird, also die verlieren da, wird sein, das ist der König des Südens, Herz übermütig werden, sodass er 10.000 niederwerfen, aber doch nicht mächtig bleiben wird. Da haben sie einen ziemlich großen militärischen Sieg. Es fallen leider viele Menschen eben vom Heer des Nordens. Aber es hilft nicht sehr viel. Sondern der König des Nordens wird wiederum ein Heer aufstellen, größer als das frühere war und wird nach etlichen Jahren an der Spitze einer großen und wohlgerüsteten Streitkraft wiederkommen. Auch werden zu jener Zeit viele gegen den König des Südens aufstehen. Das heißt, er sieht sich mit einer Rebellion konfrontiert. Auch gewalttätige Leute aus deinem Volk, Daniels Volk, werden sich erheben, um die Weissagung zu erfüllen. Mindestens diese Weissagung, die der Daniel kriegt. Aber sie werden fallen. Da passiert Folgendes. der König, also Israel ist bis dorthin unter Herrschaft des Reiches, des Königs des Südens. Also ich sage unter den Ptolemäern. Bis dorthin. Aber es hat schon so viel Krieg hin und her gegeben und ihr könnt euch vorstellen, das geht jedes Mal durch Israel. Durch Israel ist nicht breit. Das heißt, die marschieren von Ägypten nach Syrien, die Syrer kommen wieder zurück und jedes Mal geht ein riesiges oder noch riesigeres Heer durch Israel durch. Aber bisher ist es immer noch so ausgegangen gewesen, dass die Herrschaft der Ptolemäer, also der Ägypter, erhalten geblieben ist, im Endeffekt. Noch kämpfen hin und her. Und jetzt sagen sich Leute aus Israel, wir halten mit dem König des Nordens, kämpfen gegen den König des Südens, damit vielleicht wird er uns ein bisschen Autonomie geben. Es geht überhaupt nicht so aus. Er gibt ihnen zwar dann ein bisschen Geld und so, aber mit Autonomie ist gar nichts. Dann geht's weiter, bitte. Denn der König des Nordens wird kommen, jetzt und wo auch Leute aus Israel mit sind, und einen Wall aufwerfen und eine befestigte Stadt einnehmen und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten, auch nicht die beste Mannschaft seines Volkes, denn da wird keine Kraft zum Widerstand sein, sondern der, das ist der König des Nordens, welcher gegen ihn, ist der König des Südens, gekommen ist, wird tun, was ihm beliebt. Und niemand kann vor ihm bestehen. Das ist eine Sache, die wir uns merken sollen. Niemand kann vor ihm bestehen. Diese Beschreibung kommt immer wieder und sind immer wieder Andeutungen hin auf den Antichristen, wo auch niemand menschlich bestehen wird können. Und er wird Stellung nehmen in dem herrlichen Land und Verheerung wird in seiner Hand sein. Jetzt ist nämlich Folgendes passiert, dass die Herrschaft über Israel wirklich an die Seleukiden gegangen ist. Und nicht so, wie sie gehofft haben, mit Autonomie und so weiter. Jetzt sind wir schon circa im Jahr 200 vor Christus. Er wird aber sein Augenmerk darauf richten, sein ganzes Königreich in die Gewalt zu bekommen und sich dazu mit ihm zu vertragen und wird es durchführen und wird ihm eine Tochter von seinen Frauen geben, um es zu verderben, denn sie wird nicht bestehen und wird für ihn nichts ausrichten. Im Nachhinein wissen wir jetzt genau, wer ist. Der König des Nordens wird sein Augenmerk darauf richten, ganz Ägypten unter seine Kontrolle zu bringen, also das ganze Königreich des Südens. Und dazu gehen sie schauen, ob nicht irgendwie da ein Bund möglich wäre. Und der König des Nordens gibt eine seiner Töchter dem König des Südens, in der Hoffnung, dass sie ein Spion im Palast sein soll. Aber diese Tochter hat ihren Ehemann mehr geliebt, hat sich zu Ägypten loyal gestellt, darum hat es dem König des Nordens nichts geholfen. Sie wird für ihn nichts ausrichten. So, dann der König des Nordens will unbedingt noch mehr da erobern und zieht jetzt nach Westen und da kommt er in Konflikt mit Rom. Das ist da der Vers 18. Dann wird er sein Auge auf die Inseln richten und viele einnehmen, aber ein Feldherr, das ist ein römischer Feldherr, wird seinem Hohnlachen ein Ende machen. Er wird ihm genug geben, dass ihm das Höhnen vergeht. Das heißt, das sind sehr deutliche Aussagen über den Charakter von diesem König des Nordens, dass das einer ist, der eben höhnt. Das gefällt ihm naturgemäß überhaupt nicht. Er zieht zurück in sein Land und wird straucheln und fallen, dass man ihn nicht mehr finden wird. Der wird ermordet, als er einen Baalstempel in Susa plündern will, von den dort Einheimischen. Und plündern will er denn deshalb, seine Begegnung mit den Römern hat nämlich bewirkt, dass er ab jetzt Steuern zahlen muss. Und jetzt braucht er Geld dafür und das wollte er sich dort holen und dabei ist er ums Leben gekommen. Und jetzt kommt an seiner Stelle einer auf, König des Nordens, der wird den Steuereintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lassen, das heißt auch durch Israel. Aber er wird nicht bestehen. Und jetzt, und das werden wir ein bisschen abkürzen, weil der Zweck, warum wir das so genau da anschauen, ist nicht, damit wir da Geschichtsunterricht machen, sondern damit wir Gott mehr kennenlernen. Wie er die Weltgeschichte präzise ankündigt und ganz genau so passiert es. Und wenn jetzt irgendjemand eine Vorhersage treffen würde für das nächste Jahr, die zuverlässig eintrifft, das wäre schon eine totale Sensation. Aber eben 135 über so viele Jahre, mehrere hundert Jahre, da kann man nur den Herrn anbeten und sagen, dein Wort ist Wahrheit. Jetzt ist es nämlich so, dass es 14 Verse lang um den jetzt an die Macht kommenden König des Nordens, den Antiochus den IV. Epiphanes, das heißt so irgendwie Erscheinung aus dem Himmel oder so ungefähr, beschrieben. Und der hat eigentlich kein Anrecht auf den Thron gehabt. Das schauen wir da noch in Vers 21. Genau, an seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war, aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeicheleien des Königtums bemächtigen. So passiert es auch. Und jetzt schauen wir im Folgenden das an, wo dann Israel sehr direkt betroffen ist. Dieser Antiochus der IV. Hat nämlich eine Eigenschaft, die dann auch den Antichristen kennzeichnen wird, die vor ihm die Herrscher, die alle, die wir betrachtet haben, nicht hatten. Und zwar verbietet er den Gottesdienst für Yahweh, wo der Nebukadnezar sein Standbild aufgestellt hat und die Leute verpflichtet waren, das anzubeten, hat er nicht verboten, dass sie auch andere Götter sozusagen anbieten. Er hat gesagt, anbeten, kann sein, wen auch immer ihr anbeten wollt, aber den müsst ihr anbeten, seine Statue. Und auch nachher, der Erste, der es ein bisschen gemacht hat, war der Darius, weil sie ihn überredet haben, seine Hofleute, aber das war nur für 30 Tage. Der Antiochus macht es aber jetzt wirklich, er will es für permanent machen. Er will die Verehrung Jahwes ausrotten. Und Tatsache ist, wie wir da in Vers 22 sehen, auch ein Fürst des Bundes wird da weggeschwemmt, wo der vom Norden wieder einmal nach Süden durchzieht und einen ganz großen Sieg gegen Ägypten erringt. Das macht ihn ziemlich noch mehr stolz. Dann sehen wir aber in Vers 28 bitte, er, das ist eben der Antiochus der IV., wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren. Und er wird das, was er sich gegen den Heiligen Bund vorgenommen hat, ausführen und dann wieder zurückkehren in sein Land. Das heißt, jetzt wird ganz viel schlimmer für Israel. Es war schon bisher schlimm, weil immer marschieren die Heere durch, walzen alles klein und nehmen sicher jede Menge Plünder. Gut, wenn die brauchen ja Verpflegung und alles. Aber jetzt geht's direkt gegen den Heiligen Bund, also direkt auch gegen den Gottesdienst. Und dann wird's noch krasser, und zwar der Antiochus IV. Sieht, dass er Ägypten einnehmen könnte, marschiert wieder nach Süden mit einem riesigen Heer und könnte praktisch durchmarschieren und den König gefangen nehmen. Das gefällt den Römern nicht. Und die Römer schicken einen Abgesandten und der stellt dem Antiochus ein sehr erniedrigendes Ultimatum. Der zieht einen Kreis im Sand um ihn als Person und sagt, wenn du nicht erklärst, dass du abziehst, bevor du diesen Kreis verlassen wirst, dann wird es nicht gut ausgehen für dich. Dass das so möglich war, ist eben alles vom Herrn so gefügt. Jedenfalls ist es für den Antiochus sehr, dass er zornig wird und zieht zurück und lässt jetzt seinen Zorn an Israel aus. Und jetzt gibt's leider wirklich richtig starke Mithilfe von innerhalb Israels und zwar von den Hohenpriestern her. Das heißt, die Menschen, die wirklich das Volk zu Gott führen hätten sollen, denen gefällt das Griechentum viel besser. Ist ja nicht so tragisch, Zeus oder Yahweh ist alles nur die gleiche Bezeichnung für den gleichen Gott. Und soll man nicht so kleinkariert sein. Und in der Folge wurde wirklich eine Zeus-Statue aufgestellt und ganz, ganz viele schlimme Sachen gemacht im Tempel. Und zum Beispiel, wenn eine Frau eine Mutter ihm ihr Kind beschneiden hat lassen und es ist entdeckt worden, sind beide sofort umgebracht worden. Und der Besitz einer Schriftrolle war auch bei Todesstrafe verboten. Das heißt, das sind Züge des Antichristen, die wir hier am Antiochus sehen. Bitte weitere Folie. Diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Eben, er redet schön. Und jetzt sehen wir aber da, das Volk aber, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Darum geht's, dass wir Gott so kennen, dass wir auch in Schwierigkeiten ihm vertrauen. Wir haben ja in unseren Lebensumständen heute, ihm sei Dank, ganz, ganz andere noch Schwierigkeiten. Aber wenn wir uns jeder selber anschauen, vor welchen Schwierigkeiten kapitulieren wir oder macht es uns zumindest schwer, ist es einfach, wir wollen den Herrn mehr kennenlernen. Und Vers 33, die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Aber sie werden eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Dann geht's noch weiter, die im Unterliegen, Vers 34, werden sie ein wenig Hilfe erlangen, das sind die Makkabäer, die für kurze Zeit die Herrschaft der Seleukiden da brechen können, aber es bleibt nicht lang. Und es gibt sofort total viele Mitläufer. Viele werden sich heuchlerisch an sie hängen, weil jetzt ist der politische Wind wieder anders. Jetzt haben wieder sozusagen Juden die Oberhand und dann rennen sie wieder mit denen. Ja, aber auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe. Der Herr weiß, was er tut, wenn er uns Schwierigkeiten zukommen lässt. Ja, wie gesagt, das soll kein Geschichtsunterricht sein, aber wir müssen konkret werden, weil wenn ihr nur hört, das hat sich alles ganz, ganz genau erfüllt, dann ist die Frage, warum schreibt es uns der Herr so genau? Und darum bin ich dankbar, dass wir das wirklich als Predigttexte zur Gänze durchgehen, damit es in uns wirkt. Ja, nur Nebenbemerkung, ab dem Jahr 586 vor Christus, wo Israel weggeführt wurde nach Babylon, hat es 2500 Jahre lang circa keinen souveränen Staat Israel gegeben, bis 1948. Und das Volk ist nicht in den Nachbarvölkern aufgegangen. Und das ist so spannend, dass wir jetzt in Zeiten leben, wo wir solche Dinge so buchstäblich in Erfüllung gehen sehen. Nämlich das, was zum Beispiel mit Israel passiert, wie Gott da handelt. Die nächsten Verse, da springen wir jetzt drüber, das nur ein paar Bemerkungen dazu. Von hier weg, Verse 36 bis 45, also bis zum letzten, geht es um den vermessenen König zur Zeit des Endes. Entweder ist es der Antichrist direkt oder es ist noch jemand, der wirklich kommen würde und so viel so tut, schon so ganz ähnlich, wie der Antichrist dann tun wird. Aber mir kommt vor, es ist der Antichrist, weil es ist von der Zeit des Endes die Rede. Und das ist das Kennzeichen, dass dann wirklich um den Antichristen geht. Der wird sich um keine Götter kümmern. Warum sieht man, dass das nicht der Antiochus Epiphanes ist? Der Antiochus Epiphanes hat den Zeus verehrt und die griechischen Götter. Dieser König aber wird sich gegen alle erheben, alle Götter auch, und nur dann seinen Gott der Festungen anerkennen, und das ist mehr oder weniger von ihm selber gemacht. Ja, was für Schlussfolgerungen für uns haben wir jetzt? Wenn du bitte auf die letzte Folie dann gehst, wo wir den Titel nochmal haben, genau. Auch wir fühlen uns vielleicht schon immer wieder einmal nur als Spielball von denen, die uns beherrschen. Es ist alles in Gottes Hand, was uns geschieht. Und wir sollen wirklich den Herrn kennen. So, dass wir dann noch immer ihn vor Augen haben können und in der Lage sein, ihm zu vertrauen, wenn es sehr schwierig wird. Und Gott lässt uns das Ganze da berichtet werden, so genau. Er ist Herr der Geschichte, der ganzen Weltgeschichte und kennt auch jeden einzelnen Menschen und kümmert sich um jeden einzelnen. Und als seine Kinder wissen wir, er hat uns total lieb. Und wenn er uns solche unkomfortablen Dinge sagt, dann ist es nicht, weil er irgendwie was uns beunruhigen wollte, sinnlos, sondern dass wir ihn mehr kennenlernen und stark werden in ihm. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Warum hat der Daniel nicht seinen Glauben an Yahweh verloren, wo der Nebukadnezar einfach Jerusalem einnehmen konnte Und dann zuerst ihn und die anderen und dann später das ganze Volk da weggeführt hat. Wo doch Gott wirklich allmächtig ist. Es war genau deshalb, weil er gewusst hat, dass das die Erfüllung dessen ist, was Gott angekündigt hat. Wenn ihr von mir wegkurz, dann werde ich euch von einer götzendienerischen Nation wegführen lassen. Und genau so ist es. Darum betet ja der Daniel dann auch genauso. Ja, was dürfen wir wissen? Der Herr ist Sieger, der Sieg steht fest. In ihm sind wir geborgen für die Ewigkeit. In Zeit und Raum kann es sehr herausfordernd werden. Und wenn es so wird, dann ist es doch in seiner Hand. Und wir sollen ihn immer mehr kennenlernen. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke für dein Wort, das wir da so anschauen dürfen. Und dass wir die Zuverlässigkeit so deutlich sehen und auch deine Souveränität. Ich preise dich dafür und ich preise dich dafür, dass du uns zu dir gezogen hast, jeden, der dir gehört, zu deinem Sohn hin gezogen. Und danke, dass wir das jetzt dann feiern werden dürfen. Der Grund, dass der Teufel besiegt ist, ist, weil dein Sohn sein Leben gegeben hat. Danke dafür. Amen.